What's up?
What an attack by Mathieu van der Poel! Plus de 2 km de l'arrivée! Sans dividi da spenden! Mark Cavendish matches first! Tadej the Tornado wins the Tour de France!
Are you a little cannibal?
Nah, a little cannibal, come on.
Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France.
Tourfunk Nummer 10 steht an. Heute sind wir in den Alpen angekommen, die erste Alpenetappe, auch wenn der Berg noch gar nicht so schwer war am Ende. Magnus Kort gewinnt am Ende die Etappe und wir wollen es heute analysieren. Heute wieder mal mit Gast. Tom Mustrow ist bei mir, freier Journalist, arbeitet jetzt seit 20 Jahren, begleitet er die Tour de France, arbeitet für verschiedene Tageszeitungen im Berliner Raum, auch in der Schweiz, unter anderem auch für die dpa, ist aber nur Teilzeitradsportjournalist, sonst schreibt er auch noch Theaterkritiken, werden wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, wie es zu dieser Kombination kam. Hallo Tom, grüß dich.
Ja, hallo.
Wie kamst du der Kombination Radsport und Theater? Ist ja keine alltägliche Kombination, würde ich sagen.
Ja, also ich meine, ich habe mit Theater angefangen. Da habe ich aber auch den ganz großen Performance-Begriff für mich adaptiert. Also alles, was die einen Menschen machen und wo andere Menschen zugucken, kann man als einen performativen Akt betrachten. Und da gehört halt nicht nur Theater dazu, sondern eben durchaus auch Sport. Und zur Tour de France kam ich eigentlich, weil ich früher in Frankreich studiert hatte. Und ich habe dann überlegt, was kann ich machen, um das Französische nicht komplett zu verlieren. Und so vom Theaterfestival in Avignon wollte damals niemand was wissen in den Redaktionen, für die ich gearbeitet habe. Und dann dachte ich, was gibt's noch? Da war die Tour de France und dann meinte dann die Sportredaktion, ja, warum nicht, haben wir lange nicht gemacht, fahr doch einfach hin, wir schicken dich vorher noch zu ein paar deutschen Radrennen, also damals gab es noch deutsche Radrennen, um ein bisschen Fühlung aufzunehmen und so, ja, und dann hatte ich halt meine erste Tour 2002.
Und jetzt bist du wieder vor Ort. Wir nehmen relativ spät auf, das hat einen einfachen Grund. Du bist natürlich bei jeder Etappe vor Ort und musst dann immer wieder weiterfahren zu deinem nächsten Domizil. Da gab es heute auch Verkehrsprobleme, aber das ist relativ alltäglich, oder?
Ja, genau. Also ich meine, gerade bei Bergetappen ist es oft schwierig, also weil man muss meistens über die Strecke wieder zurück oder manchmal kann man auch auf der anderen Seite vom Berg runter, aber da sind wir natürlich nicht die Einzigen. Also erst wollen die Teams, dann wir Organisatoren, aber auch unzählige Fans sind da, die natürlich auch nach Hause wollen. Und da staut sich es dann schon. Und heute war es wirklich nur eine Straße. Also man kam nicht mal hinten über den Berg runter, sondern man musste die Strecke zurückfahren, wo dann auch noch die ganzen Absperrungen und Zieltore und Kilometertore abgebaut werden mussten. Also deshalb zog sich das schon gewaltig hin.
Ich habe auch einen Artikel von dir gelesen bei der Roubaix-Etappe, also übers Kopfsteinpflaster. Da hattet ihr auch Probleme mit eurem Auto, dann wegzukommen.
Ja, genau. Da gab es ein technisches Problem mit dem Auto. Genau. Ich fand es dann passend, dass es die Roubaix-Etappe war, wo auch bei den Rädern einiges zu Bruch geht. Also von daher hat es gepasst.
Du bist jetzt vor Ort. Ich meine, wir sitzen vor dem Fernseher, bekommen da die Stimmung natürlich mit, auch natürlich durch die Regie, durch die Fernsehbilder, die wir bekommen. Wie viel kannst du da eigentlich mitnehmen von dieser Stimmung rund um die Tour de France?
Naja, wir sind heute relativ viel Strecke gefahren, also da sieht man dann schon die Begeisterung von den Menschen, wobei ich sagen muss, dass die Begeisterung in Dänemark einfach noch viel größer war, also größer als in Belgien, größer auch als jetzt in Frankreich. Hat natürlich damit zu tun, die Dänen haben 100 Jahre warten müssen, bis eine Tour zu ihnen kam und hatten dann eben auch noch einen Volkshelden, also der heute auch gewonnen hat. Also das hat dann die Begeisterung in ekstatische Höhen getrieben. Und hier in Frankreich ist eher so Normalgeschäft, würde ich sagen. Also Leute sind freundlich, sind auch viele Touristen da. Also man sieht Slowenen, man sieht auch Deutsche, man sieht Briten. Holländer habe ich bisher noch nicht so viel gesehen, aber Alpe d'Huez kommt ja auch erst.
Die werden alle da sein wahrscheinlich.
Genau, ja, die haben wahrscheinlich jetzt schon seit Tagen da alles besetzt. Nee, aber also Stimmung ist schön, durchaus. Wetter passt auch.
Dann nimm uns mal ein bisschen mit, wie so das Alltagsgeschäft von so einem Radsportjournalisten aussieht, der die Tour de France begleitet. Also du fährst jeden Tag von Etappe zu Etappe, du begleitest es. Sitzt man dann eher im Pressezentrum und schaut sich das an und führt danach Interviews? Oder wie ist da dein Zugang? Versuchst du eher an der Etappe zu stehen, eine größere Geschichte aufzugreifen? Wie ist da dein Zugang?
Naja, es kommt immer darauf an, was man macht. Also wenn jetzt jemand von mir eine Reportage will, dann muss ich halt irgendwie schon vorausfahren. Vielleicht muss ich dann sogar einen Tag schon vorausfahren. Also bei so manchen Alpe-d'Huez-Geschichten, die ich gemacht habe, bin ich dann schon am Vortag hin und habe dann irgendwie mit Fans gequatscht und mit den Polizisten da vor Ort und so. Aber gewöhnlich ist es so, dass ich zum Start fahre. Also man guckt halt, ja, wann starten die Fahrer, wann kommen sie an, was sind so die Zeitfenster, in denen man da sein muss. Da war es heute auch wieder ein bisschen komplizierter, weil man nämlich schon gegen die Richtung der Strecke zum Start dorthin fahren musste. Also du hast so begrenzte Zeitfenster. Ich glaube, so bis 10.45 Uhr musste man da an einem bestimmten Punkt durch sein, obwohl um 13.30 Uhr erst die Etappe losging. Also auf so eine Dinge musst du dann eben achten. Also ja, dass du in den richtigen Zeitfenstern an den richtigen Orten bist. Und dann gibt es halt am Start, ja, geht man so durchs Fahrerlager, redet mit Fahrern, redet mit sportlichen Leitern. Also das Schöne ist, dass es jetzt wieder so ist wie vor der Pandemie, also dass man durch den Paddock von den Mannschaften durchgehen kann. Das war 2 Jahre nicht der Fall, da hat man nur eine Mixzone, wo dann einzelne Fahrer hingekommen sind. Leider ist es so, weil die Covid-Situation sich ja doch verschärft hat, dass wir ab morgen nicht mehr zu den Bussen können, sondern dass wieder das alte pandemische Mixzone-Regime eingeführt wird. Das ist schade, es macht die Arbeit, also erschwert die Arbeit schon, aber es ist auf der anderen Seite auch verständlich, also weil das Corona-Risiko ist natürlich nicht zu unterschätzen. Ach so, und danach, genau, dann geht man halt auf die Strecke, also ja, kommt drauf an, also manchmal, je nachdem, wie die Strecke läuft. Manchmal nimmst du die Umfahrung, also es gibt so einen offiziellen Itinerär, so einen offiziellen Weg außerhalb der Strecke, der meistens über Autobahnen führt und so, der meistens ein bisschen länger ist, aber trotzdem schneller ist. Oder man fährt eben Strecke. Da hast du dann das Problem, dass du irgendwann auf die Werbekarawane auffährst und dann musst du dich durch 150 Fahrzeuge durchschlängeln, wenn du die richtige Akkreditierung dafür hast. Oder du hängst halt hinter denen fest und kannst auch nicht so viel machen. Deshalb mache ich immer so eine Mischform. Also mal ein bisschen Strecke fahren, mal vielleicht auch mal eine ganze Etappe mitnehmen, aber relativ häufig eben doch außen rum, weil man ja irgendwie rechtzeitig wieder da sein will, im Ziel, um zu schreiben oder weil vielleicht auch noch vorher einen Text schreiben willst und nicht andauernd im Auto schreiben willst und dir in den ganzen Serpentinen Schwindelgefühle zuziehen magst. Und im Ziel
Das kommt
dann, klar,
verständlich, ja.
dann zum Ziel hingehen. Also da gibt es so ein Espace Press, wo Journalisten direkt an der Ziellinie sind oder ja, 100 Meter hinter der Ziellinie. Also es ist auch immer von Etappe zu Etappe unterschiedlich. Da hat man dann einen kleinen Fernseher, einen kleinen Monitor, kann ein bisschen Rennen verfolgen, allerdings ohne Ton. Also weshalb wir auch schon wieder ein bisschen weniger mitkriegen als alle anderen. Und dann, wenn die Fahrer drin sind, ja, springt man eben raus und schnappt sich den, den man will. Und wenn man den man will, nicht kriegt, dann nimmt man eben andere und versucht da so ein paar O-Töne zu kriegen, um eine Geschichte basteln zu können. Und dann schreibst du, wenn das Pressezentrum nah am Ziel ist, geht man ins Pressezentrum und schreibt. Wenn das Pressezentrum weit weg ist, manchmal ist es 1 Kilometer, 3 Kilometer oder so, dann nimmst du eben deinen Laptop mit, haust dich da irgendwo in den Rasen, in den Sand, am besten in Schatten, ein bisschen weg von der Crowd, weil dann der Telefonempfang ein bisschen besser ist und du eine Chance hast, deine Texte auch rauszuschicken und dass sie nicht ewig in der Warteschlange sind. Ja, auf so eine Dinge musst du halt alles achten. Also sind dann irgendwie Kleinigkeiten, die den Alltag massiv erschweren können, die manchmal auch eine Berichterstattung verhindern können. Aber so im Laufe der Jahre weißt du dann halt schon, wo du dich hinstellen willst und ob du jetzt im Pressezentrum bleibst und das von da mitnimmst oder ob du doch zum Ziel gehst. Also viele intuitive Entscheidungen letztlich auch.
Klingt auf jeden Fall nach einem Abenteuer, das man da erlebt, auch als Journalist, als schreibender Journalist. Ich frage mich, bist du alleine unterwegs oder seid ihr quasi eine kleine Gruppe, die sich auch ein Auto teilt oder machst du die Organisation komplett alleine, wie du die Etappen abdeckst?
Nein, wir sind zu zweit unterwegs. Also ich habe das riesengroße Glück, dass meine Frau auch Radsport mag und wir fahren dann zusammen. Also sie macht auch Fotos und sie fährt meistens so, dass ich, wenn wir fahren, dann auch noch schreiben können und ja, das ist natürlich schon praktisch. praktisch. Also eben auch deshalb, weil das dann eben nicht bedeutet, dass man seiner Familie mal erklären muss, warum man jetzt schon wieder 3 Wochen weg ist und dann schon wieder 3 Wochen und dann die nächsten 3 Wochen wieder, sondern wir machen es zusammen. Also es ist auch wirklich gut.
Es klingt sehr schön. Du hast es vorher schon gesagt, du hast schon Corona angesprochen. Ist jetzt wieder ein Thema geworden. Also es gab die ersten positiven Tests bei ASO-Rundfahrten. Ist auch eine Sache, ich habe es hier schon mal angesprochen, weiß nicht, für was das spricht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gab es wieder positive Sachen. Also man merkt schon, oder, dass es sich wieder zuspitzt und dass die Teams da auch nervöser werden.
Ja, durchaus. Also ich meine, Fahrer haben natürlich auch selber Angst, dass sie sich einstecken. Also keiner will Corona haben, egal ob Sportler oder Nicht-Sportler. Vor allen Dingen will aber keiner, der jetzt hier bei der Tour ist, ausgeschlossen werden. Also von daher ist jetzt so diese Regelung, dass nicht jeder, der positiv getestet wird, gleich weg muss, natürlich eine kluge Regelung, wobei ich jetzt nicht weiß, ob jeder Virologe das auch so sehen wird. Aber sagen wir mal, um noch einen Wettbewerb zu haben und um nicht nur mit 5 Mann dann in Paris anzukommen über die 3 Wochen, weil du kannst ja nicht mal nachnominieren, ist dann so eine individuelle Regelung, dass 3 Ärzte beraten und dann entscheiden, ist die Viruslast gering genug, dass wir ihn drin lassen können. Also klingt für mich pragmatisch, praktikabel, ist natürlich auch ein Risiko dabei, klar, weil so kriegst du eine Bubble natürlich nicht geschlossen, weil du nicht weißt, wie ansteckend dann positiver Fahrer, wie jetzt im Falle Maika oder Bob Junges, der ja auch positiv war und die Etappe gewonnen hat, wie ansteckend so ein Fahrer ist. Aber ja, es sind so Versuche, damit umzugehen und auch den ganzen Sport so durch diese Ungewissheit durchzusteuern.
Ja, das Gefühl hat man, ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch das erste Mal, dass man das so versucht. Also, dass positive Athleten, Athletinnen nicht nach Hause gehen müssen. Also, du hast schon die 2 Beispiele genannt. Bob Junges gewinnt da noch eine Etappe. Also, offensichtlich beeinträchtigt es ihn gesundheitstechnisch nicht. Auf der anderen Seite ist jetzt Rafael Majka natürlich auch im Team von dem Top-Favoriten Tadej Pogacar dabei. Also, das Team wird da sicher auch nervös sein und da eine Abwägung treffen.
Ja klar, ich meine, man weiß halt nicht, also die Entscheidungen, die da getroffen werden, die werden zumindest nicht für uns transparent gemacht. Also es kann sein, dass die für die medizinischen Experten transparent sind. Es kann sein, dass irgendwie die Medical Commission von der UCI da auch alle möglichen Daten kriegt und es dann irgendwie nachvollziehen kann. Aber wir wissen es eben nicht und wir wissen eben auch nicht, ob da eine Rolle spielt, wer für welches Team fährt und ob dann doch noch so sportpolitische Gründe dabei eine Rolle spielen. Man kann es vermuten, aber vielleicht ist es auch nur eine Unterstellung. Also man kann ja auch erstmal annehmen, dass da 3 Mediziner zusammensitzen, die erstmal im ärztlichen Ethos verpflichtet sind.
Ich glaube, davon sollte man auf jeden Fall erstmal ausgehen. Ich meine, wir kennen die Diskussion auch aus dem Fußball mit Sportmedizinern, wenn die jetzt bei Teams angestellt sind, ist es, glaube ich, immer noch mal eine andere Situation. Aber dadurch, dass es 3 Ärzte sind, kann man, glaube ich, erstmal davon ausgehen. Ich glaube, das muss man jetzt erstmal weiter beobachten, wie es weitergeht. Sie haben ja auch die Testzahl erhöht auf alle 3 Tage, nicht mehr nur am Ruhetag. Also es scheint auf jeden Fall gemonitort zu werden von den Teams. Du hast vorher angesprochen, dass man natürlich sich auch Fahrer mal greift, mit denen man sprechen will vor dem Rennen. Heute habe ich ein Bild gesehen von Simon Geschke vor dem Start. Der hatte leuchtende Augen, oder? Hast du das auch so wahrgenommen mit Simon Geschke?
Ja, den habe ich heute Morgen nicht erwischt, weil heute Morgen war irgendwie großes Chaos. Die Busse, die steckten fest. Also nur ein Teil der Busse war früh drin. Die anderen, die kamen irgendwie so eine halbe Stunde vor dem Start an und da war gar nicht mehr großartig Zeit, sich überhaupt noch mit Fahrern zu unterhalten. Also manche Busse, die standen dann auch gar nicht in diesem Bereich drin, wo die Busse sonst stehen sollen, sondern hatten vorher geparkt und die Fahrer dann zum Start auf den Rädern geschickt. Also heute war echt Chaos.
Ja, okay. Man hat es auf jeden Fall im Fernsehen gesehen, weil er stand sehr, sehr früh schon an der Startlinie und hat, glaube ich, die Zeit in seinem Bergtrikot sehr genossen. Also es war eine sehr schöne Szene, da Simon Geschke zu sehen. Wir hatten ihn ja auch schon mal hier im Podcast als Gast. Also ich glaube, der ist sehr, sehr happy. Dann lass uns mal kurz auf die Etappe schauen. Ich mache wie immer eine kleine Zusammenfassung für alle, die es nicht gesehen haben. Gab einen langen Kampf um die Ausreißergruppe, gab es eine Abfahrt nach dem Start. Dann bildet sich irgendwann eine 28-Mann starke Gruppe, unter anderem mit Lennart Kemner, Nick Schulz, Alberto Bettiol, Magnus Kort, Georg Zimmermann, Dylan van Baarle, Ian Isagirre, also um nur hier ein paar zu nennen, alle können wir, glaube ich, nicht nennen. Dann greift Bettiol an, geht in ein längeres Solo, ganze Attacke wird noch von Protesten unterbrochen, werden wir gleich noch drüber sprechen. Rennen wird dann neutralisiert und wieder mit den Zeitabständen, die gemessen wurden, gestartet. Geht dann eben in diesen letzten langen Anstieg hinein, hoch nach Megev, der 19 Kilometer lang ist, mit 4,1% im offiziellen Tour de France, steht auch drin, nicht allzu schwer. Ich glaube, es gilt vor allem für Profis, dass es nicht allzu schwer ist, aber so sei es. Größere Gruppe fährt dann wieder zusammen und am Ende kommt es dann zu einer Attacke, immer wieder zu Attacken, und am Ende holt sich Marcus Kort in einem packenden Schlusssprint mit Nick Schulz dann die Etappe. Was nimmst du mit von dem heutigen Tag?
Ja, naja, das ist ein heftiger Kampf, um überhaupt in die Gruppe zu kommen. Also, dass da offensichtlich das nicht immer die richtigen Leute versucht haben und deshalb konterattackiert wurde und dicht gemacht wurde. Also, mich hat es auch gewundert. Normalerweise ist es so eine Etappe, wo du eigentlich früh eine Gruppe gehen lassen kannst. Aber ja, wahrscheinlich hat UAE die Gruppe nicht gepasst. Also ich hatte zwischendrin mal gesehen, dass auch Pidcock, glaube ich, mal mit vorne war. Das ist natürlich klar, genau. Den kannst du nicht fahren lassen. Und dann hat Ineos halt zwei Leute vorgeschickt, die in der Gesamtwertung jetzt nicht gefährlich sind. Also ab da ging's dann. Aber man hat so das Gefühl gehabt, Ineos wollte heute das erste Mal was zeigen und UAE wollte entscheiden, wer von den Ineos-Fahrern da wirklich mit reinkommt. Und deshalb hat's ewig lange gedauert. Und natürlich aus deutscher Sicht ist total traurig, dass Lennart Kemner knapp an Gelb vorbei ist. Am Etappensieg ist er nicht so knapp vorbei wie auf der Planche de Belfi. Aber er hat das alles gegeben, taktisch gut gefahren, muss jetzt aber damit rechnen, oder muss jetzt damit umgehen, dass Leute ihn auf der Rechnung haben, also dass sie ihn nicht mehr so einfach fahren lassen, dass sie ihn als Favoriten sehen. Und da muss er sich jetzt, glaube ich, auch was anderes einfallen lassen, also wie er dann doch noch aus Gruppen wegkommt. Also und das ist nicht einfach. Also er kommt jetzt sozusagen in die Schwierigkeit des Klassefahrers, also so wie man irgendwie Sagan oder Van der Poel oder so auch in ihren besten Zeiten nicht gern hat wegfahren lassen. So geht's ihm jetzt, also in dem Niveau der Fluchtgruppen.
Ja, das Gefühl konnte man haben auch schon an diesem Anstieg. Also erstmal ist es natürlich eine Ehre für ihn in der Zehnergruppe, dass die dann Gruppe Kemner heißt. Also auch die Tour de France offiziellen oder die Fernsehanstalt hat ihn schon auf der Rechnung. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass er in dieser Ausreisergruppe eben immer markiert wurde. Also sobald er angetreten hat, sind die anderen sofort mit. Also ich glaube, jeder wusste, dass er hier, der Mann ist, auf den es zu achten gilt, musste dann auch unglaublich viel Arbeit leisten. Und du hast es gesagt, am Ende sind es 11 Sekunden, die ihm dann fehlen aufs gelbe Trikot. Glaubst du, er hätte vielleicht ein bisschen früher eher aufs gelbe Trikot fahren sollen als auf Etappensieg, oder glaubst du, das war heute nicht möglich?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, die Gruppe ging ja gut und ich meine, das ist auch weniger eine Entscheidung von der Gruppe vorn als eine Entscheidung vom Peloton, und die haben ja frühzeitig signalisiert, ihr könnt fahren. Die haben frühzeitig auch UAE hat frühzeitig signalisiert, das Gelbe ist uns eigentlich auch egal. Also wir geben euch jetzt nicht eine halbe Stunde, aber irgendwie so bis knapp an die 10 Minuten schon. Also so, dass Kemner da so im Halbminutenbereich durchaus in einen Gelb hätte kommen können. Und dann war es halt, glaube ich, eher so, dass zum Ende dann wieder der Kampf zwischen den Klassementfahrern da war. Und dadurch kam dann diese Beschleunigung, die jetzt für die für 20 Sekunden oder so gesorgt hat. Also sonst wäre Lennart irgendwie mit 9 oder 10 Sekunden vorne gewesen. Und er hat da, glaube ich, relativ wenig anders machen können. Es war eher so, dass dann zum Ende Pogacar doch wieder sprinten wollte. Er, glaube ich, auch von Maas rausgefordert wurde. Und da zieht's dann an.
Ja, so ist es, glaube ich, am Ende. Am Ende ist es Maas, der dann attackiert aus der gesamtführenden Gruppe. Ansonsten ist da hinten nicht viel passiert und dann geht Pogacar drüber, zieht da seinen Sprint an. Da ist er dann einfach der Beste, gewinnt auch keine Zeit jetzt, aber da ist es, glaube ich, habe ich nicht ganz verstanden, was Maas davor hatte. Aber gut, das sei dahingestellt. Ein Satz noch zu Georg Zimmermann, der mich sehr überrascht hat, der sehr, sehr stark aussah. Ist ja bei weitem noch kein so bekannter Fahrer wie Lennart Kemner. Wie hast du ihn gesehen? Fandst du ihn auch so stark wie ich?
Ja. Also ich meine, der ist wirklich ein interessanter Fahrer, also wirklich sehr stark in den Bergen, der sich auch von Jahr zu Jahr kontinuierlich steigert. Der hat jetzt nicht so die großen Sprünge, aber man hat das Gefühl, er lernt taktisch, er nimmt auch physisch zu, also kommt immer auf ein etwas höheres Niveau von Jahr zu Jahr, traut sich auch mehr, also heute einfach schlau gefahren, gut gefahren. Klar, reicht noch nicht, um die ganz großen Jungs vorn zu halten, aber war gut dabei, ist selbst noch mit in die Attacke gegangen. Tolle Leistung und von ihm kann man auch noch mehr erwarten, logisch.
Ja, Sechster wird er am Ende, 15 Sekunden Rückstand, also konnte am Ende dann diesen letzten Sprint, den Luis Leon Sanchez angezogen hat, dann nicht mehr mitgehen. Nick Schulz ging dann drüber und Magnus Kort eben dann in einem Fotofinish holt er sich den Sieg in diesem packenden Finish dann doch im Kampf um den Etappensieg. Magnus Kort ist bislang schon so ein bisschen das Gesicht der Tour, oder? Mit Tadej Pogacar und Wout van Aert.
Ja, genau, es sind so die drei, die so zu unterschiedlichen Zeiten diese Tour bisher geprägt haben. Ja. Also ich meine, für Magnus Kort freut es mich auch, dass er jetzt noch eine Etappe abschießen konnte, also nachdem er da in Dänemark einen Rekord nach dem anderen aufgestellt hat. Ich glaube, 11 Bergwertungen hintereinander bei einer Tour hat noch nie jemand geschafft. Also hat, glaube ich, auch noch nie jemand versucht, 11 einer Bergwertungen hintereinander zu gewinnen. Gab es wahrscheinlich auch noch nicht bei der Tour. Und dass er eigentlich ist er ein Etappenjäger und dass er zeigt, dass er das auch noch drauf hat, ist gut. Also der nutzt einfach die super Formen, die er ist. Also ein bisschen schwummerig würde mir werden, wenn er in den Pyrenäen auch noch um Bergpunkte und Etappensiege mitkämpft. Also dann müsste man sich fragen, was ist mit ihm los?
Ja, das stimmt. Also er ist immer noch super stark. Der Vorteil ist aus deutscher Sicht zumindest, okay, für einen Etappensieg hat es nicht gerade, für das gelbe Trikot leider auch nicht, aber Simon Geschke bleibt weiter im Bergtrikot. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Bild, ihn da noch zu sehen, auch wie er das genießt. Finde ich sehr, sehr schön. Dann lass uns noch mal kurz über die Proteste sprechen. So viel war nicht rauszufinden. Die haben sich auf die Straße gesetzt, bengalische Feuer angezündet und eben die Etappe aufgehalten. Was hast du mitbekommen darüber? Also wahnsinnig viel war nicht rauszukriegen, habe ich schon erzählt, aber was hast du mitbekommen von vor Ort?
Naja, wir haben auch nur die Fernsehbilder mitgekriegt, also dass dann das Feld plötzlich angehalten war, also dass Betjol sich da noch irgendwie so durchlavieren konnte, aber die Fahrzeuge dann nicht mehr und das dann eben angehalten wurde. Was wir später so von Fahrern im Ziel mitgekriegt haben, war, dass die auch gar nicht so richtig wussten, was los war. Also denen wurde offensichtlich auch gar nicht gesagt, um was es sich handelte. Die haben nur erlebt, dass die Motorräder Tempo rausgenommen haben und dann hat man halt die Armbewegung zum Verlangsamen gesehen, also sozusagen den Tony Martin auf dem Motorrad jetzt. Und dann haben alle angehalten und richtig erklärt wurde es nicht. Was ich auch irgendwie schade finde ich, auch, dass man in den Fernsehbildern gar nicht so richtig sehen konnte, worum handelt es sich. Klar ist es so, dass die Tour de France, also das ist eine Privatveranstaltung und die wehren sich natürlich dagegen, so politisch vermarktet zu werden, also auch über Guerilla-Marketing da benutzt zu werden. Das kann man schon nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wenn es irgendwie gute Zwecke sind, wie früher hatten wir die ganzen Bauernproteste, die ja durchaus Sinn gemacht haben. Jetzt Klimaprotest macht natürlich auch Sinn. Also da könnte so eine Tour de France auch anders mit umgehen, als jetzt nur Straße räumen und keine Erklärung und so wenig Bilder wie möglich machen.
Ja, es schien fast ein bisschen so, als wäre es wie der Umgang, den wir aus dem Fußball kennen mit Flitzern, also dass man gar nicht zeigt, sondern so schnell wie möglich wegschaltet. Gab ein, zwei Slow-Mos dann, die zu sehen sind. Da muss ich auch sonst, auch wenn ich ihn immer verteidige, Bradley Wiggins mal kritisieren. Der stand da mit seinem Motorrad da und hat mit Feixen, also ein bisschen feixend auch erzählt, dass da auch, dass es durchaus rabiat zuging. Also alles, was man sehen konnte, wurde dann im Hintergrund eben eine Protest. Oder eine protestierende Person wurde relativ rabiat dann auch runtergezogen. Er hat das irgendwie mit einem feixenden Auge erzählt. Und ich glaube, so muss die Tour de France damit nicht umgehen, sondern ich glaube, sportlich war das ja alles geregelt. Das war jetzt nicht in einem Superfinale, sondern es konnte neutralisiert werden. Und dann kann man das auch relativ auf andere Art und Weise, glaube ich, klären. Und ich glaube, der Grund, warum sie protestiert haben, ist eben auch vollkommen unterstützenswert, wie du es auch sagst. Auch wenn es natürlich schwierig ist für so einen Sportveranstalter, das dann zu regeln.
Ja, klar, weil die natürlich auch befürchten, dass zum Beispiel Schule macht. Ich meine, ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr ist, aber ich kann mich in früheren Jahren erinnern, als ich da mal auch so Geschichten über die Werbekarawane gemacht habe. Da fuhr vor der Werbekarawane noch ein Fahrzeug, was die Aufschriften jetzt nichts mit der Tour zu tun haben, also jetzt nicht irgendwelche Fahrernamen oder so oder die Tour lebe hoch oder so stand, sondern irgendwelche politischen Proteste oder so oder soziale Proteste, das wurde weggewischt von der Straße. Also da war wirklich ein richtiger Reinigungswagen vorne weg. Also in diesem Jahr habe ich ihn noch nicht gesehen, ich habe aber auch nicht drauf geachtet, aber es würde mich nicht wundern, wenn es den in diesem Jahr auch geben würde, weil die Tour will natürlich bestimmen, welche Bilder in die Welt gehen.
Ja, das ist, glaube ich, eine Vorgehensweise, die wir von vielen Sportvereinen kennen. Nichtsdestotrotz kann man darüber immer sprechen, auch was da relevant ist und was nicht. Also ich kenne auch diesen Wagen. Ich habe den dieses Jahr natürlich auch noch nicht gesehen. Auch die Fernsehanstalten haben da noch nichts darüber berichtet. Normal gibt's immer einen Bericht pro Tour de France gibt's eigentlich über diesen Wagen, der da zum einen natürlich politische Symbole, zum anderen auch unflätige Sachen, die sie nicht zeigen wollen, da wegwischt am Ende. Lass uns ein bisschen auch vorausschauen auf die morgige Etappe. Also jetzt geht's ja richtig los. Morgen, die nächsten zwei Tage werden richtig, richtig schwer werden. Lennart Kemner ist jetzt mit 11 Sekunden da. Es brannt schon wieder so ein bisschen die Diskussion auf, wie wir sie oft haben, wenn dann ein deutscher Fahrer mal vorne reinfährt. Muss er jetzt aufs Gesamtklassement gehen? Also meine Einschätzung ist, er wird es nicht machen. Aber wie schätzt du es an? Ist es jetzt ein Ding für Bora, dass sie sagen, okay, vielleicht schaffen wir es unter die Top 10 zu kommen mit Lennart Kemner?
Na, ich glaube, die werden, also ich sitze jetzt nicht drin im Bus, aber ich denke, die werden sagen, wir gehen es Tag für Tag an. Also wenn Lennart das gelbe Trikot holen kann, also ich glaube, das werden sie natürlich versuchen, weil irgendwie 11 Sekunden ist jetzt was Realistisches und angesichts so der doch Schwäche von Pogacars Team kann man es natürlich versuchen, aber die andere Frage ist, hat er nach so einem Tag wie heute auch wirklich die Power, um wieder in eine Gruppe zu gehen? Also, dass er die Power hat, Pogacar in einem Bergsprint oder 11 Sekunden abzunehmen, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber ihn vorauszuschicken, ich meine, er hat heute total viel Kräfte gelassen, das ist auch irgendwie die große Frage. Also ich meine, vielleicht fällt Rolf Aldag eine geile Idee ein und Lennart hat die Beine dazu. Aber das ist schwierig. Und dann denke ich, wenn sie ihm sagen, genießt die Situation da, versucht das Beste draus zu machen. Wir machen ein paar schöne Pläne und wenn du die umsetzen kannst, ist gut. Und dann schauen wir, was am Ende bei rauskommt. Was man, glaube ich, nicht machen sollte, ist ihm jetzt den Druck auf die Schultern zu legen. Du bist der neue Kapitän. Du musst jetzt für unsere Top-10-Platzierung oder für unser Podium sorgen oder so. Also dazu ist er nicht hergekommen, sondern er ist hergekommen, um Freiheiten zu haben, um Vlasov zu unterstützen. Und Kemner ist halt ein Fahrer, der aus der Lust heraus Leistung produziert und noch nicht so sehr, der unter dem Druck Leistung bringt. Und das wissen die halt bei Bora dreimal besser als wir beide jetzt. Und ich denke, deshalb werden sie ihn jetzt auch nicht offiziell zum Klassementkapitän ernennen. Würde wenig Sinn machen in meinen Augen.
Ja, bin ich voll bei dir, man darf auch nicht vergessen, wo er herkommt, hat letztes Jahr noch mal eine Auszeit genommen, auch ob das jetzt druckbedingt war oder nicht, sei dahingestellt, auf jeden Fall eine Auszeit vom Radsport genommen und ich bin da voll bei dir. Also er ist ein Fahrer, der über seine Lust am Radfahren kommt, Lust am Attackieren und ich glaube, das wird ihn nur beschneiden, wenn man jetzt, wie du sagst, einfach ihn da zur Kapitänsrolle macht. Dann, du hast es schon angesprochen, eben die Gesamtklassement-Teams, UAE, die eh schon ein bisschen schwächer waren, wahrscheinlich als Jumbo-Visma vor der Tour, haben jetzt nochmal Fahrer verloren, 2 sind es inzwischen, Rafael Majka eben angeschlagen, Mark Hirschi, der vor der Tour auch Corona-positiv war, scheint überhaupt nicht in der Form zu sein, da eine große Unterstützung zu sein. Glaubst du, das könnte in den nächsten 2 Tagen schon zum Problem werden für Pogacar?
Ja, wobei er das ja alles ganz gut im Alleingang lösen kann. Also man hat vorher gesagt, die erste Woche ist die schwierigste für ihn. Da hat er alle dominiert. Also die große Frage ist eher, hat er jetzt schon zu viel Kräfte investieren müssen? Hat er schon zu viel Pulver verschossen? Eben teilweise aus Lust am Rennen, aber möglicherweise auch aus 2 Sorgemomenten. Also dem einen, weil man nie weiß, wann ein Corona rausholt. Und deshalb ist vielleicht auch so eine Überlegung bei ihm, was ich mitnehmen kann, bevor der medizinische Stopp kommt, nehme ich mit. Und das andere ist, er hat mit Vingegaard jetzt erstmals einen Rivalen, der in der dritten Woche, glaube ich, auch extrem stark ist. Das hat man bei der letzten Tour gesehen. So die ihn in der Jugend hatten, die haben mir erzählt, dass er also ein unglaublich gutes Regenerationsvermögen hat und es dürfte sich auch zu Pogacar herumgesprochen haben. Und das war bisher sein großes Plus, dass es in der dritten Woche niemand an ihn herankam. Und jetzt hat er einen und vielleicht will er auf diese Art und Weise auch Vingegaard unter Druck setzen. Aber es ist jetzt alles, ist momentan Spekulation, werden wir sehen in Woche 2, in Woche 3, wie viel Pogacar noch zum Zusetzen hat oder wie sehr vielleicht bei ihm sich auch die Kurve abflacht im Gegensatz zu den beiden vergangenen Jahren.
Wie schätzt du Ineos Grenadiers ein, die ja immer noch mit einigen Kapitänen vertreten sind? Also Daniel Felipe Martinez kann man inzwischen, glaube ich, komplett rausrechnen, aber mit John Thomas und Adam Yates und auch Thomas Pidcock, wenn auch schon mit ein bisschen Abstand, haben sie noch drei Leute dabei. Hörst du da was, dass sie es nochmal versuchen werden, ob sie sich auf die drei konzentrieren oder ob sie doch sagen, ja, John Thomas ist unser Mann für diese Tour?
Na, ich glaube, sie setzen auf Yates und auf Thomas, also was auch Sinn macht. Also Pidcock ist da so eine Art Joker, den kann man dann mal in eine Gruppe vorschicken und UAE und auch Jumbo müssen dann reagieren. Also so als Agent Provokateur ist der natürlich super, aber das weiß natürlich auch bei Ineos niemand, wie gut er über drei Wochen kommt. Also hat auch Geraint Thomas gesagt, also dass das erstaunt, was Pidcock macht, aber er weiß auch, dass sein Teamkollege sich in unbekannte Territorien vorwagt und da kann niemand prognostizieren, was er machen kann. Also deshalb macht es Sinn, sich auf die beiden Erfahreneren zu konzentrieren. Schade ist, dass Dani Martinez ausgefallen ist, weil den hatte ich eigentlich noch so als den stärksten von den dreien auf dem Papier. Also weil der mir als Fahrer einfach total gut gefällt. Aber ja, die haben Power, also für sie spricht wirklich auch die mannschaftliche Geschlossenheit. Aber Thomas hat es in der Pressekonferenz auch gesagt, die Zahlen auf dem Papier zu haben, ist das eine, dann aber im Rennen auch die Beine zu haben, um die zahlenmäßige Stärke umzusetzen, ist was anderes. Und sagen wir mal, da ist Ineos nicht immer gut, eine Taktik auch gut umzusetzen. Also sie können es, sie haben es bei Paris-Roubaix gezeigt, das war wirklich grandios. Also auf alle Fälle ist es ein Team, auf das man hoffen muss, damit es noch spannend bleibt.
Die beiden Franzosen werden sicherlich auch einen Blick, also David Goudy und Romain Bardet, wahrscheinlich genauso wie Thibaut Pinot, auch einen Blick werfen auf diese 12. Etappe hoch nach Alpe d'Huez am französischen Nationalfeiertag. Hast du noch einen Gedanken zu den beiden? Also ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob sie es dann schaffen über drei Wochen. Also Romain Bardet und David Goudy haben sie bisher noch nicht zeigen können, aber auf die Etappe werden sie sicher einen Blick geworfen haben.
Ja, klar, auf die Etappe konzentrieren sie sich schon. Also ich meine, sie konzentrieren sich so publicity-mäßig drauf, ob sie sich dann tatsächlich auch sportlich drauf konzentrieren, ob es ihnen so sehr liegt, weiß ich nicht. Also Goudy liegt schon eher, glaube ich. Aber der ist auch noch nicht so super über drei Wochen gekommen. Also bei Bardet wissen wir, dass er drei Wochen kann. Aber ihm kommt eigentlich auch fast immer irgendwas dazwischen. Und also ich bin da auch noch gebremst bei ihm, muss ich sagen. Und bei Goudy, was drei Wochen angeht, noch gebremster.
Ja, also bei Goudy, das ist genau meine Einschätzung auch. Also bisher hat man es noch nie gesehen, dass er es geschafft hat. Er hat ein Riesentalent, hat auch präsentiert sich jetzt in einer guten Form. Wird man dann einfach sehen in den nächsten Wochen. Dann noch ein kleiner Blick auf Fantasy. Lars Kreuzfeld hat die heutige Etappe gewonnen. 796 Punkte hatte Magnus Kort im Team, was ihm sicherlich geholfen hat. Und insgesamt führt noch AECC-Rider mit 8.446 Punkten. Das sei noch am Ende dargestellt. Morgen geht's eben dann hoch zum Col de Grenant. 11,3 Kilometer, 9,2% und vorher gibt es noch den Col de Galibier mit 17,7 Kilometern und 6,9%. Also eine absolute klasse Alp-Etappe und am Tag danach eben geht's nach Alpe d'Huez hoch. Tom, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute und ich wünsche dir viel Spaß bei der restlichen Tour de France.
Ja, euch auch viel Spaß und weiter schöne Podcasts.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.